Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Er hat nicht nur Mathe unterrichtet, sondern auch Lebensmut mitgegeben und Generationen geprägt. Er hat mir und ganz vielen anderen richtig Schwimmen beigebracht, Handball gelebt und in Schwarz geprägt, Jugendräume geschaffen und Politik gemacht. Hannes Wanicek war mein Lehrer, unser Trainer, unser Vorbild. Und heute ist er mein Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Hannes Wanicek. Du warst mein Mathe-Professor, du bist Handballmotor, du bist D-Stuben-Mitmensch und du bist Ehrenringträger. Und ich habe jetzt die Ehre, dass du bei mir da sitzt.
Danke. So eine herrliche Einleitung.
Ja, ich habe schon gesagt, du warst mein Lehrer, du warst auch Trainer, du warst Politiker, aber vor allem bist du für mich ein Mensch, der allem gemacht hat, der angeschoben hat, wo andere bremst haben. Ich sage jetzt nur zwei Zahlen, 20 Jahre Handball Hortbalinum,
ja,
und 30 Jahre D-Stube Schwarz. Mhm. Ich würde sagen, deine Hand wäre dort nicht wegzudenken gewesen bei der Gründung und bei der Initiierung dieser beiden fantastischen Institutionen, möchte ich fast sagen. Wie ist deine persönliche Motivation, wo dein erster Moment, wo du gespürt hast, ich möchte einfach machen, ich möchte was bewegen?
Ja, es ist, wenn man so zurückschaut im Leben, ist das eine gewisse Phase gewesen. Das war nach der Matura beim Sportstudium, dann war es der Schwimmsport, dann war der Skitrainer sein. Und dann, wo ich das große Glück gehabt, in das Ballinum zu kommen. Mhm. Und da war der Handball der Schwerpunkt. Und dann 1992 habe ich mir gedacht, jetzt muss ich besonders sein, man kann nicht nur immer Schule, Sport, und bin in die Politik gegangen. Mhm. Und da war der dann mit dem Sozialausschuss 1995, haben wir die Idee einer Wärmestube, eine Teestube, mhm, zu gründen gehabt.
Mhm. Das habe ich nicht gelesen. Aber irgendwie, du hast immer, ja, in Fast, sagst du, ist das gekommen, dass verschiedene Schwerpunkte gesetzt, ja, hast. Und es ist auf alle Fälle auffallend, immer wo du dabei warst, ist irgendwas Gutes passiert.
Ja, wichtig war, dass die Idee nicht das eigene Ego, das der Antriebsfeder ist, sondern, ja, die Idee und natürlich auch herrliche Mitstreiter, Mitstreiterinnen benötigt man.
Ja.
Das ist, auch wenn ich die D-Stube hernehme, wo das der Sozialausschuss mit der Knappmarke, mhm, mit der Schlierensau Ingrid, mhm, und mit dem Schwarz-Robert,
ja,
bei den Handballer, wo es der Mann von der Müller-Peter und ich am Ballinum außen, mhm, dann, wenn man den Handball hat, hernimmt, ist der Lindner Tommy auch nicht wegzudenken,
ja,
der mich da unterstützt hat oder auch getrieben hat, eigentlich muss ich sagen, ja, getrieben hat, das zu gründen.
Ja, ja, cool. Jetzt bist du auch nie stehen geblieben. Du hast also immer weitergemacht, du hast etwas Neues gefunden. Wenn eine Sache gut erledigt und stabil dagestanden ist, hast du die nächste angepackt.
Ja, irgendwann, nicht bewusst, ja, aber irgendwann braucht eine Idee auch einen Rhythmuswechsel. Irgendwann muss wieder was Neues her oder Veränderungsprozesse. Die Politik war fertig und dann hat man gedacht, ja, da bin ich jetzt Mitte 50, ein Thema brauche ich jetzt noch bis zur Pensionierung. Und dann war das Glück mit Lindner damals und auch die Situation, dass wir in Berlin außen ideale Voraussetzungen für eine Handballakademie gefunden haben,
ja,
einfach naheliegend.
Ja.
Und es war wunderschön, die letzten 10 Jahre meines Berufslebens habe ich da mit dem Handballhot verbringen können, wo, ja, ich übrigens jetzt immer noch Obmann bin.
Ja, ja. Du schaust ja immer Leute in die Rolle in der Teestube, oder? Du bist auch noch Obmann.
Ja, in der Teestube bin ich seit 30 Jahren Obmann, ja.
Ja, ja, das klingt natürlich auch fantastisch. Also, nochmal zurück, ich möchte nochmal auf die Schule ein bisschen eingehen. Da ist mir einfach hängen geblieben, Mathe hat mir Spaß gemacht. Und dein Anteil daran, der ist ganz groß. Also dort die Frage an dich, wie bringt man junge Menschen Mathe näher? Das ist ja nicht nur ein Kopf, sondern das war eine Herzensangelegenheit bei dir schon.
Ja, also es freut mich sehr, dass das so positiv du siehst. Ich hoffe, vielen Schülern ist es so gegangen, aber es gibt natürlich auch andere Ansätze. Tatsache ist, die Angst vor der Mathematik nehmen, und davor braucht man zu den Schülern eine Beziehungsebene.
Ja.
Und das ist das Allerwichtigste. Dann kommt erst das Inhaltliche, dann kommt erst das Fachvermitteln. Wenn kein Urvertrauen zum Schüler da ist oder umgekehrt zum Lehrer da ist, ist das schwerer zu vermitteln.
Ja.
Der Lehrer darf nicht die Distanz sein. Distanz ist Fach selber schon genug.
Ja, das sagt eigentlich schon, beantwortet schon meine nächste Frage, was ich mir aufgeschrieben habe. Was war da als Lehrer wichtiger, Fachwissen oder Haltung?
Ja, das Wissen ist schon sehr wichtig.
Ja.
Aber es ist natürlich die Haltung, wenn es die charakterliche Qualität,
ja,
die menschliche Qualität ist natürlich schon über alles zu stellen.
Ja. Hast du da Erinnerung, dass da im Lehrerkollegium ähnlich Dickhände unterwegs waren?
Ja, ich glaube, ich bin sehr wohl gefühlt. Ich bin ja schon 1982 gleich mal Personalvertreter geworden. Und sicher hat es Konflikte gegeben, aber die sind in der Geborgenheit ausgetragen worden. Hat unterschiedliche Typen, Gott sei Dank gibt es unterschiedliche Typen.
Ja.
Wie wäre eine Schule langweilig, wenn es nur Manichecks gab oder nur Zanons gab und so weiter. Aber wir haben auch jetzt im Nachhinein, habe ich zu einigen eine richtige Freundschaft gefunden.
Gibt es aus der Schulzeit, aus der Lehrerzeit, eine besondere Erinnerung, die dich heute noch immer berührt?
Eine besondere. Berühren, wenn man als Lehrer Klassenvorstand war und die Schüler und Schülerinnen zur Matura geführt hat,
ja,
und dann ist das alles vorbei, und das habe ich einige Male erlebt, und ja, dann, da sind richtige Freundschaften entstanden, und das ist vorbei, das ist eigentlich das Berührendste,
ja,
weil das Ziel ist erreicht, und sie sagen, schade, dass es jetzt vorbei ist. Und nicht Gott sei Dank, dass es vorbei ist.
Naja, gut. Ja, natürlich auch Gott sei Dank, dass es vorbei ist, aber die Freude darüber, dass wir die Zeit gemeinsam
verbringen
können, ist gut.
Es ist eine schöne Zeit gewesen, die Schulzeit, aber generell.
Ja.
Und es muss einmal aus sein, und dann gibt es das Neue, aber wenn das nicht als äußerst unangenehm empfunden wurde, dann haben wir Lehrer nicht alles falsch gemacht.
Ja. Jetzt hat, du hast ja schon gesagt, Schwimmen war auch ein Thema. Ich darf ja sagen, richtig schwimmen habe ich erst bei dir gelernt. Weil natürlich, davor hat man sich über Wasser gehalten, aber richtig schwimmen, wie geht das auch technisch richtig, habe ich bei dir gelernt.
Haben wir das große Glück in Berlinum gehabt, als Turnlehrer, als großes Glück. Die Schüler haben es oft nicht so genossen, wie es eigentlich ich gern gehabt hätte, aber wir haben ein Hallenbad gehabt.
Ja.
Und da haben wir die wöchentliche Schwimmstunde gehabt. Und da haben wir den Schülern schon, also die vier Grundschwimmarten sind vermittelt worden.
Absolut.
Und die haben alle gut schwimmen können. Aber das ist ein Luxus gewesen, dass wir das Hallenbad gehabt haben. Für die Schüler war es oft, also 2 Stunden Schule, dann rübergehen, schwimmen, wieder 20-30 Minuten im Wasser, wieder um. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
Also ich muss sagen, ich habe das als absolut luxuriös in Erinnerung. Nicht nur, dass wir eine wöchentliche Schwimmstunde gehabt haben, heute reden sie ja davon, dass man die wöchentliche Turnstunde braucht, die fast schon immer möglich ist.
Die tägliche Turnstunde.
Oder die tägliche, ja, aber wir haben auf jeden Fall extrem, aber super Bedingungen gehabt, was Halle betroffen hat, was auch das Schwimmen betroffen hat. Also wir haben uns, glaube ich, gut bewegt und natürlich dann auch gemündet wieder in den Handballsport. Siehst du beim Schwimmen jetzt nochmal, gibt es da Parallelen oder sagst du, das bringt da auch fürs Leben was?
Der Schwimmsport? Oder ja, ich finde, dass dieser Schwimmsport einer der gesündesten Sportarten überhaupt ist, weil er Ganzkörper-Einsatz hat. Zweitens, man bis ins hohe Alter, wenn man das relativ intensiv noch machen kann.
Ja.
Und eigentlich überall auf der Welt ausüben kannst,
ja,
im Sport. Und du kannst auch die Ausdauer, die kardiologische Belastung auch im Wasser leichter machen, wenn du Knieweh hast oder Kreuzweh hast. Im Wasser kann man viel, viel mehr nachher noch weiter arbeiten.
Ja.
So gehört der Schwimmsport, oder das Schwimmen für mich, das ist ein Grundelement, ein motorisches Grundelement.
Ja. Ja, nicht so gesund, aber trotzdem umso wichtiger ist der Handballsport. Und da möchte ich besonders darauf eingehen, was du da auch schon in der Jugendarbeit angeschoben hast damals. Da hast du eigentlich auch mit Ballinum, aber auch bei heute Handball Tirol, damals UEZ-Gründung und so weiter, war ein gewaltiger Motor, was die Jugendarbeit betrifft. Wie ist das zugegangen?
Ja, wie ich dann mir überlegt habe, in die Schule zu gehen und in Ballinum die Stelle frei wurde, habe ich den Schiefbord lassen und habe dann in Ballinum vorgefunden, dass da eine DSG Handball Ballinum gibt, von Müller-Peter gegründet und natürlich als Sportstudent hat man Handball gespielt. Und habe dann sofort Handball spielen angefangen und auch mit der ersten Klasse gleich, das war Niederstädter Brandl und D-Klasse, gleich in Nachwuchsarbeit und da sind wir schon 1982, ist dann schon Meister geworden bei den U13. Und bei den Herren sind wir auch dann die Herrmannschaft des Ballinums, wo dann auch die Roller Meister und dann sind wir Gott sei Dank haben wir fusioniert, UEZ Schwarz, Donnerschaft, Ballinum, das waren ganz nette Duelle dann damals. Ja. Aber Gott sei Dank ist man zusammengekommen und ich bin dann Trainer geworden von dieser neu gegründeten Zweitligamannschaft.
Bist du beim Aufstieg auch noch gewesen? Warst du da auch noch
Trainer? In der A-Liga? Ja. Nein, da war der Lindner damals.
Das war der Thomas.
Da war ich ja noch, das war ja 2000, wann ist der Aufstieg gewesen?
5, ja?
4.
2004.
4. Da war ich noch in der Politik und da habe ich noch von 92 bis 2004 habe ich meinen Handball nur mehr begleitend zugeschaut.
Aufbau der Handballjugend, besonders wichtiger Schritt fürs Ballinum, aber auch für die Handballsituation in Schwarz. Wer hat der Handball den Jugendlichen geholfen, da ihren Platz zu finden? Was für einen Einfluss, glaubst du, hat das gehabt?
Ja, das kann man jetzt ausstellen, aber es war ein Mannschaftssport. Das ist natürlich anders wie ein Einzelsport, wo das Soziale natürlich auch sehr wichtig ist. Ja. Und was uns gelungen ist, eine Gruppe zu werden, wo man auch Verantwortung hat, nicht leider, wenn ich gerade ich Lust habe, gehe trainieren. Nein, wir haben eine Verantwortung, weil wenn ich nicht dabei bin, leidet die ganze Gruppe. Und das, glaube ich, habe ich ihnen vermittelt, weil mit Trainingsbesuch oder nicht zum Training kommen, habe ich wenig Probleme gehabt. Aber sie haben sich untereinander gegenseitig motiviert, zum Training zu kommen. Und bei Niederlagen ist natürlich feiner, wenn man in einer Gruppe trauert. Bei Siege in der Gruppe feiern ist auch wunderschön. Aber es hat schon, der Mannschaftssport hat schon was.
Ja.
Ist ganz andere Herausforderung, psychische Herausforderung als der Einzelsport. Aber es ist auch für die Gesamtpersönlichkeit sehr positiv.
Persönlichkeitsentwicklung ein wichtiger Bestandteil ist Mannschaftssport, glaube ich auch. Ja. Wie ist das zustande gekommen, dass so fest die Verankerung, also die Verflechtung Schule und Sport, ist das schon in Ballinum sozusagen vorgegeben gewesen oder was für einen Anteil hast du da dran gehabt?
Also wie gesagt, wie 78 in die Schule gekommen ist, hat schon das DSG Ballinum gegeben, von Müller-Peter damals gegründet. Ja. Und dann natürlich haben wir das allein durch die Haut, wenn ein Zweiter kommt, ist das natürlich hat eine andere Dynamik bekommen. Ja. Und auf einmal sind die Erfolge da gewesen. Und dann natürlich auch parallel in Schwarz, wo ja eine gute Basis da ist für Handball, schon aus der Geschichte raus, mit der Donnerschaft Schwarz zum Ballinum, wo es heißt, ja, wie soll man sagen, Konkurrenten, aber Freunde waren wir. Und dann eben ist das dann zusammengeführt worden. Okay. Und das Ballinum war damals sicher die Basis für die Spieler.
Ja, also Nachwuchs herauszubilden ist schon in Ballinum passiert, mehr oder weniger. Jetzt hast du schon über Soziales gesprochen, soziales Engagement und die D-Stuben-Gründung, wie ist das überhaupt entstanden und was war die Vision dahinter?
Ja, es war im Sozialausschuss haben wir diskutiert, wir müssen irgendwas machen, weil wir gesehen haben, dass einige Leute auf der Straße stehen, es ist kalt gewesen. Und dann haben wir im Jänner 95 oder eben bei den Tertiarschwestern ein Quartier gefunden. Und dann haben wir gesagt, da für 3 Monate machen wir eine Wärmestube.
Für drei Monate.
Ich habe damals im Stadtrat den Antrag gestellt, dass wir die Subvention bekommen. Mhm. Ist dann schwer gegangen. Und das erzähle ich gerne. Der herrliche Altbürgermeister Hubert Danzel hat beim Rausgehen aus dem aus dem Sitzungssaal zu mir gesagt, du hast jetzt den Fuß drinnen in der Tür, aber glaube ich auch nicht, dass das dauernd ist. Jetzt hänge ich mich mit meinen 120 Kilo dagegen. Jedenfalls, und dann, das passt jetzt auch gut, nach 15 Jahren hat er mal geschrieben, er gratuliert uns zu diesem herrlichen Projekt.
Ja,
so hat es angefangen und auf einmal ist natürlich nicht zugesperrt worden im März oder April. Mhm. Und man hat gesehen, dass doch ein Bedarf ist einer professionellen Beratungsstelle,
ja. A,
und B, einen Aufenthaltsraum, wo Menschen kommen können, nichts konsumieren, kein Konsumzwang, wo sie Wäsche waschen können, wo sie sich selber waschen können und einfach eine Anlaufstelle haben.
Mhm.
Aber das Zentrale ist natürlich die Beratungsstelle.
Mhm.
Und da haben sich die Inhalte im Laufe der Jahre natürlich gewaltig verändert.
Ja.
Parallel dazu haben wir noch, momentan haben wir 10 Wohnungen angemietet, wo wir die Miete zahlen, die Mieterinnen von uns betreut werden und die Vermieter natürlich die Garantie haben, dass sie ihr Geld bekommen und wir schauen, weil diese Menschen auf dem freien Wohnungsmarkt sehr schwer Wohnungen
wieder Fuß fassen
können. Ja, bekommen.
Okay, das hat den Dollar gar nicht gewusst, aber natürlich die Leistung, die Stube an für sich, also die physische Stube dort erbringt, also, die ist natürlich klar und das ist auch ersichtlich. Aber, ja.
Aber es ist natürlich, das Zentrum ist die Beratertätigkeit, die den Menschen wieder hilft, dass sie den nächsten Schritt machen.
Ja, ja. Braucht jede Stadt sowas wie eine D-Stube?
Bräuchte, da muss ich im Konjunktiv sagen. Es war das Glück, dass damals der Landesrat, der Soziallandesrat Herbert Brock, kann sich noch erinnern, die D-Stube haben wir zuerst ein Anhängsel der Innsbrucker D-Stube, bis er uns gezwungen hat, das eigenständig zu machen, mit der Motivation, solche Einrichtungen in alle Bezirkshauptstädte zu installieren, auch mit dem Hintergrund, dass er die Dynamik der Landeshauptstadt wegnimmt, dass alle sozialen Probleme sich in Innsbruck ansammeln.
Ja.
Das Land hat uns immer sehr unterstützt und wir haben natürlich gehofft und sofort veränderungsbereit, wo wir auch.
Ja.
Es ist ein sehr professionelles Arbeiten entstanden.
Aber das war ja auch überparteilich geboren in Schwarz, muss man
sagen. Das war ja das Herrliche.
Ja.
Also da haben wir, also mit Margit, ÖVP, Ingrid, SPÖ, der Robert Biss, jedenfalls, und die bei den Grünen, haben wir satte Mehrheiten im Gemeinderat gehabt.
Ja, das muss man schon auch sagen. Also man braucht natürlich das Integrieren von allen, damit man das dann auch sowas auf die Füße bringt. Gibt es da im Zusammenhang mit der D-Stube Geschichten, die dich besonders bewegt haben, wo du sagst, das ist mir gut in Erinnerung geblieben, weil das hat mich sehr geprägt in dem Zusammenhang?
Ja, geprägt ist sicher der Umbau. Davor war das nicht sehr attraktiver Raum. Aber dann haben wir das umgebaut, mit Hilfe der öffentlichen Hand natürlich auch. Und es ist jetzt echt ein wunderschöner Raum, du kennst es ja, ein wunderschöner Raum geworden. Das ist, und so individuelle Schicksale sind sicher, ist traurig, wenn wieder Menschen sterben. Und das ist natürlich, wir begleiten oft auch Menschen in der letzten Phase ihres Lebens.
Ja.
Das sind die traurigen Elemente. Und die freudigen Elemente sind, wenn man wieder nach 2-3 Jahren irgendwann sieht in Innsbruck und sagt, Servus, weiß noch, ich war in der D-Stube, mir geht's gewaltig gut.
Ja, super.
Solche Sachen.
Das ist einfach lässig, ja. Ja, das Begleiten über längere Zeit, das macht natürlich Sinn. Jetzt hast du schon gesagt, du warst Stadtrat für die Grünen. Wie ist zu dem Engagement in der Stadtpolitik gekommen?
Ja, das war, wie ich schon zuerst gesagt habe, 1991 mal zu diesem mit Handball und es genug, ich suche was anderes. Und seine Freunde bei den Grünen, ja, ich würde gerne in der Gemeindepolitik, etwas mit Schwerpunkt Sozialen. Und dann bin ich Listenerster geworden und Stadtrat geworden, nach der Wahl. Und das war diese 12 Jahre in der Politik, wo noch, möchte ich nicht missen, nämlich so eine Horizonterweiterung, was du erfährst, weil als Lehrer läuft mehr Gefahr, in einem gewissen Spektrum all die ganze Welt zu sehen. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Politik.
Ja. Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass man auch selber nie ein Unternehmer seiend und immer gescheit wie die Kapitalisten alles organisieren wollen, die Sichtweise eines Unternehmers auch kennengelernt.
Aha.
Und zum Beispiel das auch extrem zu sagen. Und das tut, gut, das muss man, um dann wieder ein neues Urteil sich zu bilden, ist das total wichtig gewesen. Und dann auch die Auseinandersetzung in der Kultur mit dem Lindner Hans, das war auch gewaltig, weil das sind auch sehr nachhaltige Projekte, die wir zwar damals gemeinsam oder gemeinsam erstritten haben, das ist Outreach, Klangspuren, Galerie und noch einige jetzt zu nennen. Das war auch eine sehr intensive, herrliche Lindbrecheler.
Ja.
War eine herrliche Arbeit auch. Und man hat nur gelernt.
Ja, das.
Na, ehrlich. Und auch das Tolle war mit den Menschen, auch wenn man im Gemeinderat kontroversiell hart diskutiert hat, man ist danach hat es in die Augen schauen können. Man ist gern gemeinsam auf ein Bier gegangen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig. Halt in der Position, aber nicht die gesamte Persönlichkeit negieren.
Hart in der Sache, weich mit den Menschen.
Ja, also, ja.
Guter Spruch. Jetzt hast du 2017 auch noch den Ehrenring bekommen. Was hast die Auszeichnung für dich? Was bedeutet das?
Ja, die hat mir sowas gemacht. Früher in Jungen, wenn man sehr aktiv ist, lacht man oft ein bisschen drüber. Aber wenn man nachher älter wird und in der Pension ist und dann kommt dieses Angebot. Ja, ich bin dem Gemeinderat mit dem Bürgermeister Hans Linter sehr dankbar, dass sie da an mich gedacht haben. Und habe mich auch sehr, sehr gefreut.
Das ist eine wunderbare Anerkennung für ganz viel tun und für ganz viel erledigen steht. So. Ja, finde ich gut, dass du das auch so siehst. Ich muss zugeben, wo ich jünger war, habe ich auf das auch noch anders geschaut, als wir heute.
Das man lernt ja.
Ja, genau. Wem darfst du aus deiner Sicht heute noch gern so einen Ehrenring verleihen? Gibt es Akteure, die, wo du sagst, den gehört schon lange einer?
Du fragst mich jetzt was. Es gibt so viele herrliche Menschen und Leute, die. Aber jetzt fällt mir jetzt gar keiner rein. Vielleicht will ich ja halt nachdenken drüber, um nicht jemanden zu präjudizieren. Vielleicht sage ich den Namen A und eigentlich fällt mir noch ein, der war genauso das gewesen.
Ja, okay. Das ist ja eine gute Haltung einfach. Genau. Jetzt muss ich noch mal aufs einfach machen kommen. Gell? Wir haben jetzt schon ganz viel gehört, was du einfach machst, aber was bedeutet das heute für dich? Mit ein bisschen Abstand, wenn du zurückschaust auf alle diese Engagements, die du da so betrieben hast, aus heutiger Sicht?
Ja, zuerst musst du mal schauen und immer im Prinzip, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Gedanken. Und wenn es die Chance ergibt, tun. Das heißt, ich bin kein Mensch, der zielorientiert und linear losgegangen ist.
Ja.
Ich war wach und irgendwann hat sich das überschnitten und dann hat man halt arbeiten angefangen.
Ja.
Und natürlich immer in einem prozesshaften vom prozesshaften Weg ist man gegangen, nicht auf so einen linearen Weg, sondern das hat sich entwickeln müssen.
Ja.
Also lineares, zielorientiertes Handeln ist mir eigentlich fremd.
Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Gedanken.
Ja.
Das haben wir uns noch hinter Türen schreiben, glaube ich. Das ist sehr gut.
Es hat so viel Freiheit drin.
Ja, genau.
Das heißt, einerseits wach sein,
ja.
Da sein, nicht genau wissen, wo es ist, und auf einmal gibt es die Chance und nachher angreifen.
Und dann muss man sie auch erkennen und sagen, jetzt packe ich sie aber.
Das ist noch wichtiger.
Ja, genau.
Na, hier und da ist man schon auch halt speziell bei uns Grünen, haben wir super Ideen hat man gehabt. Und dann sind wir halt schlafen gegangen am nächsten Tag, haben wir es halt vielleicht nicht getan. Und da ist der Unterschied zum Unternehmer, zum tätigen Menschen, der tut es noch.
Ja.
Aber irgendwann haben wir es nachher schon auch gemacht. Und wir aufs Tun,
ja.
Ein langsameres Tun.
Genau. Ich meine, Politik ist ja das Bauen dicker Bretter oder harter Bretter, wie man sagt.
Tätig muss man dabei sein.
Tätig muss man dabei sein. Ja, gibt's oder gab es Projekte, wo du einfach gesagt hast, jetzt oder nie? Sind das solche Momente?
Jetzt? Oder so, meinst du, wenn man einen Antrag gestellt hat, ob man die Mehrheit bekommt?
Nein, du musst gar nicht jetzt politisch gewesen sein. Wenn du sagst, wenn du im Rückblick schaust, deine ganzen Projekte, wo du maßgeblich mitgestaltend warst oder der Ideengeber zumindest, wo dann dieses zum Tragen kommen von der Zufall begünstigt den vorbereiteten Gedanken, wo du sagst, oh, jetzt oder nicht, jetzt packen wir es an, weil jetzt ist Gelegenheit.
Also das ist zum Beispiel, wie wir das betreute Wohnen gemacht haben in der D-Stube.
Ja.
Auch gesehen und auf einmal eine Chance gehabt, Finanzierung war da, haben wir dann, oder das Triedwerk, das Jugendtriedwerk haben wir auch wir gehabt.
Mhm.
Oder was eben noch steht, der Bahnhof.
Ja.
Eigentlich wollte man halt nur barrierefreie Bahnhof gestalten.
Mhm.
Und es hat der Hans gekommen und macht man was draus. Und auf einmal ist das Bahnhofsprojekt entstanden und da habe ich nicht lange nachdenken dürfen. Der man nicht.
Schrankenlos.
Ja.
Ja. Guter Name übrigens auch noch, ne?
Erwin Schweiger.
Wie gehst du mit Zweifeln um? Weil die kann man natürlich unweigerlich auch daher. Oder mit Zweiflern, möchte ich schon fast sagen. Wie gehst du mit dem um? Wie
mit Zweifler und Zweiflerinnen kann man nur gut umgehen.
Ja.
Das sind suchende Menschen.
Aha.
Es ist interessant und es ist ja in der Philosophie auch so eigentlich interessant, ist, die Fragen zu stellen, nicht immer nur die Antworten zu haben.
Aha, aha. Ich bin ich damit die Fragen übrigens. Super. Ja, also ich glaube auch, also aus dem Change Management sage ich auch meinen Kundinnen und Kunden, es müsst euch auf die konzentrieren, die Fragen stellen, die zweifeln, das sind die, die euch dann eigentlich Antworten liefern können, wie es den Rest auch noch mit ins Boot holt.
Und nachher noch das Glück haben, dass sie eine gewisse Umsetzungskraft haben.
Genau.
Weil das gehört, das ist, wie gesagt, wir werden das Unternehmerische umsetzen,
ja,
wo sie die Unternehmerische denken, dass er schnell ist.
Ja.
Der Zweifler tut sich ein bisschen härter mit Umsetzen. Aber gerade dieses Umsetzen ist ein sehr interessantes Umsetzen.
Ja, stimmt. Und du brauchst genau die da vielleicht Fragezeichen liefern, die du selber nicht gestellt hast, oder Fragen liefern, die du selber nicht gestellt hast. Wenn wir jetzt über Generationen nachdenken und wenn man das Ganze weitergeben kann, was kannst du junge Menschen heute noch mitgeben, wo du sagst, das war doch da eine gute Idee, nimmst du auch das zu Herzen?
Ja, das Erste, was als älterer Mensch sagen musst, du mal zuerst zuhören, wo sind ihre Probleme, ihre Interessen und versuchen, das nachher aus deiner Erfahrung heraus mitgeben. Der Oberlehrmeister brauche ich im Alter nicht sein.
Ja, so. Das ist auch gut. Ja. Wenn du sagst, wenn wir über Werte nachdenken, was würdest du der nächsten Generation von den Werte wünschen?
Generell?
Ja. Auf was kommt es an, glaubst du?
Solidarität.
Ja.
Weil gerade die Freiheit, die jetzt so viel diskutiert wird, ist meiner Meinung nach ein sehr egoistischer Freiheitsbegriff. Ich möchte gern den solidarischen Freiheitsbegriff gelebt haben.
Aha.
Dass ich immer in einem Diskurs mit einer Gruppe, mit einer Gemeinschaft.
Mhm.
Also deshalb ist für mich Solidarität ganz, ganz wichtig. Und auch der Leistungsgedanke, die Motivation, nicht über den Ego-Trip zu leben, sondern über den solidarischen Ansatz zu leben.
Mhm. Wie geht der Leistungsgedanke? Und ich möchte der Bessere sein mit der Solidarität.
Ja, jetzt können wir genau in das Thema ein, was wir in der Pädagogik haben. Ich bin kein Vertreter der komparativen Pädagogik.
Aha.
Habe ich damit alles gesagt?
Ja.
Auch wenn ich Leistungssportler war und auch Trainer war,
ja.
Da können sie es trainieren. Aber generell, man kann Nischen suchen, wo man dieses trainieren kann, aber die öffentliche Wertzuordnung darf nicht komparativ, sollte nicht komparativ stattfinden.
Das wäre ja eine schlaue Trennung, wenn man ja sagt, für die Gesellschaft macht man es wenig komparativ, wenig also hauptsächlich solidarisch und ja, im Sport kann man Leistungsgedanken.
Da kann man es trainieren.
Aha, da kann man es trainieren, ja. Jetzt hast du schon erklärt, aber es natürlich interessiert uns, wie ist dir das so gut gelungen? Du hast immer gesagt, hast, okay, jetzt bin ich mit Handball, das ist eigentlich ziemlich ausgelutscht, jetzt gehe ich in die Politik und jetzt ist die Politik erledigt, jetzt mache ich noch mal einen Handballhort. Und das hat ja immer was auch damit zu tun gehabt, du hast die alten Babys irgendwie loslassen müssen.
Ja, das ist, sieht man, wenn man noch zwei Perioden, ich hätte locker noch eine dritte Periode dort sein können,
mhm,
aber wir Grünen haben damals gesagt, oder ich habe gesagt, zwei Perioden und dann genug.
Mhm.
Ich glaube, so ein Rhythmuswechsel ist oft ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Wenn man merkt, man hat nicht mehr die Kraft, Neues zu gestalten, mhm, Neues, sondern sitzt nur mehr aus, dann kommt
ja
die Post.
Ja, das ist, wenn alle gelingen.
Es ist der faule Mensch ist ein Hindernis, dass sich etwas weiterentwickelt. Aber der gute Alte auch.
Ja, aber deswegen umso wichtiger die Frage, wie gelingt Loslassen gut? Weil dem scheitert es ja dann meistens, dass einer nicht aus der Last.
Weil er kein Vertrauen hat in die Mitarbeiterinnen, die da nachkommen. Ja, ist ganz egoistisch, weil einfach die Freiheit nicht mehr da war.
Mhm.
Weil es nicht mehr fad worden ist.
Mhm. Okay.
Wenn immer das Gleiche machen und du nicht die Kraft hast, die neue Impulse dem Ganzen zu geben, dann musst du aufhören.
Also eigentlich war es mehr ein Hinzu, dem Neuen, als wie ein Weg von dem Alten.
Weg von Alten und warten, was sich ergibt. Aha. Und nach einem Jahr war immer wieder was da.
Aha, okay. Ja, gut. Wenn du jetzt noch einen Wunsch für Schwarzfreiheit hättest, was war das?
Also ich als Brixlecker bin ein Zugereister und habe mich in Schwarz verliebt. Und Schwarze schimpfen oft sehr viel über ihre Stadt, Schwarz. Also wenn ihr einen Wunsch hättet, dass eben diese Gemeinschaft, die ich auch gespürt habe,
mhm,
noch besser wird, weil in meinem Umfeld habe ich es ja da organisiert, aber ich weiß nicht, wie es in Schwarz-Ost läuft, wie es da läuft, sondern dass wir nur mehr ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
Mhm.
Fördern, fordern und jetzt gibt es möglichst keinen Ausschluss.
Ja.
Das gilt natürlich für alle Lebensbereiche.
Ja.
Ist ein schwieriger Ansatz. Wie zum Beispiel die Grundlage der finnischen Pädagogik.
Fördern, fordern, aber wirklich keinen Ausschluss.
Sie sagen brutaler, keinen Ausschluss. Aber es ist fast utopisch, möglichst keinen Ausschluss, sage ich, weil aber das ist in jeder Gruppe, wenn man nachdenkt, bei uns selber, das ist fördern.
Da kann man nicht ihre Grenzen mehr.
Weil alles ist beliebig, diese beliebige Begründung, wo man den Leistungsgedanken ganz weg tut, das ist für den jungen Menschen auch nicht befriedigend.
Ja.
Fordern
ja
und beim Scheitern aber nicht ausschließen.
Mhm. Was inspiriert dich heute noch? Wo? Da ist noch gern. Ja, Dinge, die da noch im Kopf rum sind.
Also, wenn ich es jetzt mit meiner Familie, mit meiner Frau, das Alter zu gestalten, das ist. Und wenn ich gefragt werde, bin ich dabei noch, ich bin ja noch Obmann bei der Teestube und bei den Handballern bin ich auch noch Opa vom Hort, aber im Operativen tue ich nichts mehr.
Ja.
Also, wo ich jeden Tag da sein müsste, als Berater gerne, aber der emotionale Schwerpunkt liegt schon auf der eigenen Familie.
Ja, sehr gut. wenn deinem jüngeren Ich heute noch nach etlichen Jahren was mitgeben kannst, was war das?
Meinem Inneren.
Deinem jüngeren Ich.
Wäre sonst leichter gewesen, nicht diese vielen Umwege zu machen, aber vielleicht die Umwege waren ja wunderschön. Mit dem Wissen von heute würde man direkt auf das Ziel losgehen, ja. Aber mit der Gefahr, dass ich zufällig etwas anderes nicht gesehen hätte. Also das ist eine ganz schwierige Frage, was du jetzt da stellst, weil die Sichtweise des Alters ist noch ein verkürzter Weg der Jungen.
Ja.
Das von dem breiten Weg bin ich dankbar, dass ich mir ein bisschen Umwege machen habe dürfen.
Das war schon wahrscheinlich allein deswegen, weil du den Umweg gegangen bist.
Ja, genau, ja. Aber man hat natürlich im Nachhinein, wenn etwas schmerzhaft wurde, hat man es abkürzen vielleicht. Das Sichtweise danach.
Ja, wunderbar, Hannes. Coole Einblicke. Danke vielmals dafür. Für mich die letzte Frage ist, wo siehst du den schwarzen Handball?
Ich sage jetzt Handball.
Ja. Wo siehst du den schwarzen Handball in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ich meine, die sind auf einem guten Weg.
Ja.
Seit Alonso ist die Trainerfrage sehr professionell geregelt worden. Mhm. Und auch das Arbeiten ist sehr professionell geworden. Mhm. Und solange die materiellen Voraussetzungen gegeben sind, ist das inhaltliche Know-how ist da. Wo man noch immer ständig arbeiten muss, ist im Nachwuchsbereich.
Mhm.
Und da sind engagierte junge Trainer da, aber wir brauchen noch mehr junge Nachwuchstrainer. Es ist nicht so leicht, da qualifizierte Menschen.
Ja.
Gott sei Dank haben wir jetzt einige gute, aber wir brauchen noch mehr solche Gurte, damit das auch richtig verstanden wird. Ja. Aber ich bin sehr zuversichtlich.
Sehr gut. Na, Hannes, dann vielen Dank für deinen Besuch
bei mir. Gewesen. Was, cool. was nett ist, interessant ist, beim Erzählen da, kommt man eigentlich drauf, was so alles passiert ist. Das machen wir ja ganz, ganz selten. Das heißt, es gibt sehr epische Menschen, die immer viel von sich erzählen, ich bin halt da nicht so dazu.
Ja, aber mal nachdenken, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Weil du sagst, das war ja auch noch ein wichtiger Schwerpunkt in meinem Leben, was ich jetzt nicht bei mir in der Recherche erfasst habe.
Ja, das Trainer sein mit den Skifahrern, mit Leitern hier zusammen, das war auch interessant.
Ja.
Ich war bei der Universiade in Moskau.
Mhm.
Wie gesagt, Tiroler Meister oder Österreich Meister bin ich nie geworden, zweiter, dritter schon. Und dann bin ich zu den Skifahrern gegangen, wo ich das erste Jahr Konditionstrainer bei der Damen-Nationalmannschaft, wo die Kasara Dotschne kennt. Und war dann 3 oder 4 Jahre Saisonen noch beim DSV Co-Trainer mit Lettenhers.
Aha.
Und dann bin ich eben noch in die Schule gegangen.
Okay. Also du hast eine Trainerlaufbahn.
Das ist wichtig gewesen.
Ja.
Weil ich da viel gelernt habe.
Ja,
ich habe sie ganz aufs Handball umsetzen müssen.
Aha.
Nicht nur in der Theorie gelernt, sondern da auch schon in der Praxis gelernt.
Ja, das ist natürlich auf meinem Schule- und Handball fokussierten Blick nicht aufgetaucht. Aber ein sehr guter Punkt. Ja.
Und auch wieder fürs Handball interessant, dass ich 4 oder 5 Jahre in der ersten Liga Wasserball gespielt habe.
Ja.
Bis halt Handball im Wasser.
Handball im Wasser, ja.
Also, wir sind nicht so fremd gewesen.
Ja. Haben wir auch einmal gemacht im Turnier, nicht? Im Verschwimmen. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Danke, Hannes. Cool, dass wir es geklappt haben. Ich habe schon lange auf meinem Zettel gespielt, aber jetzt haben wir gedacht, jetzt muss ich nochmal die Initiative verstärken, damit wir da wirklich zusammenkommen. Cool, dass du da warst. Danke vielmals.